diese Aufforderung ist, haben der letzte Bibeltext, den Jürgen uns verlesen hat, und auch unser Lied gerade zum Ausdruck gebracht. Der Mensch ist noch des Menschen Feind, und darum sind Krieg und Terror noch lange nicht gebannt, wie ein Blick in jedwede Nachrichtensendung deutlich macht. Friedensstifter sollen wir sein, wenn wir denn Gottes Kinder sein wollen. So der Wochenspruch. Gestern war der 9.11. Was für ein Spagat. 30 Jahre Mauerfall und gleichzeitig 81 Jahre Reichspogromnacht. Wie geht man damit um? Gesellschaftlich, national, international und genauso auch persönlich, im ganz eigenen Umfeld. Wie stiftet man echten Frieden, der mehr ist als nur ein Waffenstillstand? Das gilt ja nicht nur zwischen Völkern und Nationen, das gilt manchmal ja auch mit dem Nachbarn hinter der Hecke, über die man sich schon seit Jahren streitet, wie sie denn richtig und wann denn vor allem zu beschneiden sei. Oder wenn es um die Aufteilung der Monitore und des Telefons im Großraumbüro geht, weil die Anschlüsse den modernen Erfordernissen nicht genügen. Wie geht echter Frieden, der mehr ist als ein Waffenstillstand? Oder ganz lapidar, wie werden aus Feinden Freunde? Dazu unser Predigttext für heute. Die Perikope steht in Lukas 6, den Versen 27 bis 38. Christus spricht: Ich aber sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Wange schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohl tut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Die Latte liegt hoch, gell? Wer springt da drüber? In vielen primitiven Gesellschaften, wo es noch keinen organisierten Staat, keine unabhängige Rechtsprechung gibt, gibt es noch das Verfahren bis heute der sogenannten Blutrache. Ein Mitglied der eigenen Sippe wurde von jemand aus einer anderen Sippe getötet oder zumindest zutiefst in seiner Ehre gekränkt. Das kann jeder Kulturkreis für sich selber definieren, wann das der Fall ist. Folge: Die Angehörigen des Opfers vergelten die Tat, indem sie dem Täter aus der anderen Sippe nachstellen und ihn versuchen ebenfalls umzubringen oder wiederum in seiner Ehre zu treffen. Im Alten Testament heißt dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. oder sogar Kopf um Kopf, so heißt dieser Grundsatz. Und im Alten Testament, ja, ihr verhört euch nicht, war das sogar eine höchst gerechte Sache. Denn das alte Volk Israel war darin sehr modern darauf zu achten, dass eine Instanz da war, die für ein Gleichgewicht sorgte. Es sollte eben aufhören, das Recht des Stärkeren, die stärkere Sippe siegt über die minderwertige Sippe und kann sie versklaven. Zu Noahs, Moses, Abrahams, wie auch immer, Zeiten war wichtig. Gott will Gerechtigkeit und die erste Stufe von Gerechtigkeit ist auf Augenhöhe. Auge um Auge. Aber ist damit dieses Prinzip gerechtfertigt? Denn die Sache ist damit meistens eben noch nicht aus der Welt, weder in der Antike noch heute. Die Vergeltung wird ja dann abermals wieder vergolten, sodass eine endlose Kette von Dominosteinen entstehen, die einer das andere bedingt und die im Prinzip nie aufhören müssen, bis denn der Letzte aus irgendeiner der beteiligten Parteien nicht mehr existiert. In Korsika gab es die Blutrache, die sogenannte Vendetta. Krimi-Freunde kennen diesen Begriff, noch bis ins letzte Jahrhundert hinein. Das ist noch gar nicht so lange her, dass sie zumindest offiziell aus den gesellschaftlichen Verhaltenskodizes entfernt worden sind. Ob das denn auch wirklich so bis im letzten Dorf angekommen ist, ich weiß es nicht. Aber wir sind ja nicht in Korsika. Mir geht es darum, deutlich zu machen, hier liegt ein ganz simpler menschlicher Reflex vor, der sich seit Jahrtausenden bewährt hat. Wie du mir, so ich dir, und alles ist gerecht. Freilich herrscht in unseren Breiten heutzutage in den seltensten Fällen dann noch Mord und Totschlag. Und doch sitzt dieser Reflex, so möchte ich behaupten, ganz tief auch in jedem Einzelnen von uns. Bei aller christlichen Prägung. Überlegt mal an eine Situation, denkt an eine Situation zurück, versucht euch zu erinnern, wo euch nach eurem Empfinden her zutiefst Unrecht getan worden ist. Ich glaube, jeder von uns hat solche Momente, solche Begegnungen, solche gestörten Beziehungen schon erlebt. Ist es dann nicht ganz tief in uns automatisch, reflexartig reagieren zu wollen, genau in dieser Form, wie agiert worden ist. Da kommt ja dieses Wort her, wieder zurück zu handeln, im schlimmsten Fall zurückzuschlagen. Wie schnell fällt man da doch, ohne es vielleicht gewollt zu haben und ist dann hinterher meist erschrocken, in dieses Schema hinein, wie du mir, so ich dir. Dir werde ich zeigen. In starkem Kontrast dazu steht das, was Jesus heute im Evangelium sagt. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Das sind Worte, an denen kann man sich lange reiben, ohne sie vielleicht jemals ganz zu verstehen. Und ohne sie jemals wirklich ganz umsetzen zu können. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, gestern ist er oft zitiert worden, anlässlich auch der Pogromnacht und des Verfolgens von Menschen im NS-Regime, hat dazu selber, als er inhaftiert war, vor seiner Hinrichtung Folgendes dazu formuliert. Die Haltung, die dem Evangelium entspricht, ist die, zu dem Bösen, das begangen worden ist, nicht noch mehr Böses hinzuzufügen, sondern das Böse sich in seinem Lauf erschöpfen zu lassen, indem man ihm keinen Widerstand entgegensetzt, an dem es sich neu entzünden könnte. Etwas einfacher ausgedrückt, Gott lässt den Bonhoeffer formulieren, wir sollen dem Bösen jedwede Nahrung entziehen, ihm den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sich selbst nicht auf dieses Spiel einlässt, auf das Böse wiederum gleich zu reagieren. Bei anderer Gelegenheit haben wir dieses Motto, ich erinnere mich noch an eine Dialogpredigt mit dir, Inge, auch vertieft. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Und schon steht die Welt Kopf, unsere kleine und, wenn Gott will, auch die ganz große. Ich gebe aber zu, das kann man von sich aus nicht. Also ich kann es von mir aus nicht. Jesus nennt im Evangelium dann drei wichtige Hilfen auf dem Weg dahin. Ich glaube, es kann gar nicht anders beschrieben werden, als dass das ein Prozess ist, an dem wir lebenslang zu buchstabieren haben. Erstens, betet für den anderen. Zweitens, segnet ihn. Und drittens, tut ihm Gutes. Paulus sagt doppelbödig, sammelt Asche auf dem Haupt des anderen. Wer kann das fassen? Denn mit diesem Appell Jesu zur Feindesliebe und zur absoluten Gewaltlosigkeit, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin, sind wir wohl am Gipfel neutestamentlicher Ethik angekommen. Darüber hinaus kann ich mir nicht vorstellen, was eine noch stärkere Herausforderung sein soll in unserem Leben, persönlich wie auch in unserer Gesellschaft. Und gerade deshalb ist diese Herausforderung, wen wundert's, bis heute auch sehr umstritten. Philosophen, Theologen haben da schon bändeweise dicke Bücher drüber geschrieben. Aber ich möchte kleine Brötchen backen heute. Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt erinnert an eine Gemeindeunterrichtseinheit in meiner allerersten Gemeinde. Ich war damals noch keine 30 und dachte, na ja, mal gucken, wie man so einen schweren Text mit den Teenagern so erarbeiten kann. Wir sind in Gruppenarbeiten gegangen. Und dann kamen wir zurück und die Leute sollten kurz, die Teenager ganz kurz, in einzelnen Sätzen formulieren, was für sie das Wesentliche war. Gerechnet habe ich damit, dass wer gut war, so ungefähr sinngemäß wiederholen konnte, was Jesus gesagt hat, vielleicht in anderen Worten. Und die, die nicht so ganz viele Laternen auf der Leuchte hatten, dachte ich, naja, die werden zumindest es wiedergeben können. Und dann kriegte Gott mich an die Hammelbeine. Unterschätzt niemals 13-, 14-jährige Teenager. Einer sagte, das Christentum, ich habe es immer gewusst, ist nur was für Schwächlinge. Für Menschen, die sich nicht durchsetzen können. Für Menschen, die immer nur kuschen und sich ducken. Ich habe es immer gewusst. Letztlich gesehen ist das eine reine Duckmäusermoral. Gesucht sind heute keine Duckmäuser, sagt mein Vater immer. Gesucht sind heute Menschen, die ihre Ellenbogen gebrauchen können. Schon die Kinder im Kindergarten lernen heute, wenn dich einer schlägt, dann musst du lernen, dich zu wehren. Kinder aus frommem Elternhaus. Heidewitzka. Ein Mädchen sagte, so typisch diplomatisch und doch noch viel subtiler, liebe deinen Feind, tu dem Gutes, der dich hasst. Das geht überhaupt nicht. Das ist eine reine Utopie, eine totale Überforderung. Wie soll ich jemanden lieben, der mein Feind ist? Für den kann ich, wenn es gut geht, überhaupt nichts empfinden. Ich weiß das noch so genau, weil ich mir das Flipchart damals aufgehoben habe. Hand aufs Herz, stimmt das? Ist da was dran? Dass Christsein, unser Glaube, nur etwas für Schwächlinge ist. Wenn Jesus sagt, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Unzweifelhaft war das damals in Israel, aber ich denke nicht nur in der Antike, sondern im Nahen Osten, eine Grundhaltung. Und das erleben wir bis heute, wenn wir mit Flüchtlingen zum Beispiel im Café sprechen, die aus der Türkei, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Iran kommen, sprechen. Eine schlimmste Form der Beleidigung konnte man sich gar nicht einfallen lassen, als mit dem Handrücken jemand anderes ins Gesicht zu schlagen. Damit hat man ihn quasi vom Tisch gewischt. Ja, das ist ja kein Faustschlag, wo man sich wie im Ring dann auch begegnen kann, sondern das ist ein entehrender Schlag, der sagt, du bist für mich null und nichtig, du bist absolut nichts wert, du bist eigentlich nur Dreck in meinen Augen. Das ist die tiefste Demütigung für alle, aber besonders für Menschen, deren Ehrenkodex, wie im Nahen Osten damals und heute, so ungeheuer hoch liegt. Und da soll man dann bitte schön auch noch die andere Wange hinhalten? Mutet uns Jesu hier einen völlig unrealistischen Appell zu? Das ist nicht Theorie, das ist auch nicht Philosophie und das ist auch nicht nur, naja, lass den Pastor mal reden, ist halt heute Predigtext, sondern ich habe es am Donnerstag wieder erlebt im Begegnungscafé. Da sitzen zwei Männer, die kommen seit 2 Jahren, gehören zu den regelmäßigsten Gästen unseres Cafés und von Logos. Also ich unterscheide an diesem Punkt jetzt mal nicht die beiden Donnerstagsveranstaltungen. Und der eine ist sehr, sehr schweigsam. Yunis, die im Café sind, kennen ihn. Und ich setze mich zu ihm und frage, Yunis, was ist los? Dann sagt er, ich habe dir doch letzte Woche schon gesagt, viele meiner Angehörigen wohnen in diesem Grenzstreifen Syriens, wo die Türkei gerade mit Waffengewalt vorgeht. Ich sage, ja, das hast du mir erzählt. Ich habe dir aber auch erzählt, dass meine Cousine angeschossen worden ist auf offener Straße. Ja, jetzt ist sie tot. Und ich merkte, wie er damit gerungen hat, weil er etwas begriffen hat, dass Vergeltungsdenken nicht angesagt ist. Denn er sagte dann, der Islam ist was ganz Schlechtes, er ist Muslim. Ich müsste jetzt eigentlich dahin. Ich will aber nicht, denn ich meine hier gelernt zu haben, dass das nicht richtig ist. Du bleibst hier, Yunis, habe ich ihm gesagt. Mach keinen Scheiß. Das ist ganz aktuell, liebe Freunde. Das ist nicht aus Tausend und einer Nacht. Und es muss nicht immer um Mord und Totschlag gehen. Wann sind wir in unserer Ehre so gekränkt, dass das Messer in der Hosentasche aufklappt? Noch einmal, was mutet uns Jesus hier eigentlich zu? Ich bin dann immer für die Probe aufs Exempel. Wenn jemand etwas behauptet oder eine steile These aufstellt, dann sollte man sehen, ob er selbst dieser These, dieser Behauptung, diesem Postulat gewachsen ist. Also habe ich mir Jesu Biografie nochmal angeschaut. Probe aufs Exempel. Hat er sich selbst daran halten können? Gestolpert bin ich dann über die Stelle aus der Passionsgeschichte, die meisten werden sich daran erinnern, wo Jesus kurz vor seinem Tod vom hohen Priester Kaiphas verhört wird. Und da wird er von einem dieser Wache des Hohen Rats, also nicht von einem römischen Soldaten, sondern von einem jüdischen Wache des Hohen Rates ins Gesicht geschlagen. Also da haben wir es ja nun mal wirklich tatsächlich, genau die Situation, von der Jesus gesprochen hat. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jesus hält ihm nicht die andere Wange hin. Aber wie reagiert Jesus? Jesus sagt, so kann man den Worten wie Lukas, aber auch das Parallelevangelium Matthäus formuliert entnehmen, in aller Ruhe und völlig unaufgeregt, also ganz emotionslos, wenn ich Unrecht getan habe, dann weise mir das Unrecht nach. Wenn ich aber Recht geredet habe, warum schlägst du mich dann? Jesus hat nicht einfach nur mechanisch gesagt, hier kannst du zuschlagen und auch noch die andere Wange. Das hätte ihm nur wehgetan und dem anderen nichts gebracht, weil er es nicht verstanden hätte. Also muss er die gleiche Geste in Worte fassen. Warum schlägst du mich dann? Er schlägt nicht zurück und er giftet auch nicht mit Worten zurück. Man kann ja auch verbal schlagen. Inge sagt manchmal auch, Ratschläge können Schläge sein. Vorsicht, wie wir so sind. Und manchmal sind wir davor nicht gefeit und sagen schon mal Dinge, die nicht so richtig zutreffen. Jesus hat in aller Ruhe und in aller Klarheit auf seinem Recht bestanden, aber er hat nicht zurückgeschlagen und er hat auch nicht polemisch reagiert, wie wir das heute so von manchen Wahlkämpfern kennen. Wenn Jesus das so sagt, wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, dann steht dahinter vielleicht Folgendes. Und das ist eigentlich viel schwerer, als nur noch mal sein Gesicht zu drehen und die andere Seite hinzuhalten. Das könnte nämlich heißen, du kannst mich schlagen, du kannst mich bis aufs Äußerste demütigen und beleidigen, aber eins schaffst du nicht, dass ich dich als meinen Feind betrachte. Wenn man das verstanden hat, dann merkt man, das ist nichts für Schwächlinge. Da braucht es eine gestandene Frau und einen gestandenen Mann, um solch eine Haltung leben zu können. Du kannst mich behandeln, wie du willst. Du kannst mich noch so sehr demütigen. Du schaffst es nicht, dass ich dich als meinen Feind betrachte. Das ist groß. Das ist richtig groß. Was ist mit dem zweiten Einwand? Das Gebot der Feindesliebe sei eine totale Überforderung, eine ethische Utopie. Denn, Begründung, ich kann doch nichts, zumindest nichts Positives empfinden für jemanden, der mir querkommt, um es mal allgemein zu sagen. Klingt ja erstmal menschlich sehr nachvollziehbar. Und ich weiß noch, damals war ich mit einer Antwort total überfordert. Aber im Nachdenken, denke ich, muss man noch eine Vorbemerkung sagen. Der Feind, der hier bei Jesus gemeint ist, das ist nicht der, der weit weg ist im Nahen Osten mit irgendeiner IS-Flagge in der Hand oder von mir aus im Weißen Haus oder in Pyongyang oder in Moskau oder wo auch immer. Nein, der Feind, von dem Jesus hier spricht, das ist der in meinem unmittelbaren Umfeld. Das ist derjenige, der mir ständig auf die Nerven fällt, der mich hier in unserem Ort verleumdet oder der mich bei meinem Chef so angeschwärzt hat, dass mein Arbeitsplatz in Gefahr geraten ist. Das ist der Feind, von dem Jesus hier spricht. Und da merkt man auf einmal, wie das wehtut. Hier geht es nicht um eine andere Ideologie und ich kann in der Ferne auf ihren Knopf drücken, damit er dann drüben irgendwas abkriegt. Da ist ja gar keine persönliche Beziehung, das ist keine Animosität, das ist akademisches Streiten und wer der Stärkere ist, setzt sich durch. Nein, hier geht es um Feindschaft auf Augenhöhe, manchmal in der eigenen Familie. Dann kann man den Einwand verstehen. Für so einen Menschen kann ich doch nichts empfinden. Jedenfalls nichts Positives. Und jetzt kommt's. Und ich gebe zu, deswegen erkläre ich das, jetzt muss man Griechisch können, um zu wissen, warum das nicht gilt. Und zwar, es geht hier nämlich überhaupt nicht, so schwer uns das fällt, wenn wir diese Worte Jesu hören, liebet eure Feinde, geht es überhaupt nicht um Emotionen. Das Wort für Liebe, das hier steht, da ist emotionale Komponente ganz dünn, wenn überhaupt. Warum? Es gibt mehrere Begriffe im Griechischen, wo wir einfach nur das Wort lieben einsetzen. Ist ab und zu schon mal gekommen, wenn ich mich jetzt wiederhole, seht's mir nach. Der erste Begriff ist philein als Tätigkeit oder philia als Substantiv, als Hauptwort. Das ist die Liebe im Sinne von Freundschaft oder wenn es eine verdinglichte Sache ist, im Sinne von Hobby. Also wenn ich eine Zuneigung für jemanden oder für etwas empfinde, dann ist das Philia. Da geht es sehr wohl auch um Emotionen, denn ich fühle etwas, sonst würde es mich nicht zu dem oder derjenigen hingezogen führen und sonst würden mir bestimmte Dinge nicht so viel Spaß machen. Noch mehr Emotion kommt ins Spiel, wenn wir den Begriff Eros nennen, den kennen wir, Erotik. Das ist die körperliche Liebe, die laut Bibel in die Beziehung zwischen Mann und Frau in eine Ehe gehört. Keine der beiden Begriffe steht hier bei der Feindesliebe. Nicht Philia und nicht Eros, sondern, ihr kennt den Begriff, Agape. Agape ist die vollkommene Gottesliebe. Übrigens keine Erfindung Jesu, er benutzt diesen Begriff nur, beziehungsweise den neutestamentlichen Schreiber, schon die griechischen Philosophen haben dazwischen unterschieden, also andere Religionen kennen diese Unterscheidung auch, aber Jesus benutzt dieses Wort, beziehungsweise Lukas, der ja auf Griechisch schreibt, was Jesus gesagt hat. Lukas hat also etwas ganz Wichtiges verstanden. Hier geht es nicht darum, wie ich mich gerade fühle, so wie der Sportler, der entweder gerade wie gestern einen Hattrick geschossen hat und den Ball versucht mit nach Hause zu nehmen, oder eben derjenige, der dreimal hinter sich ins Netz fassen musste und der dann auch noch sagen soll, wie blöd ihm das aufstößt. Überhaupt nicht die Frage hier. Hier geht es um etwas ganz, ganz anderes. Hier trifft jemand, so Jesus, eine Entscheidung. Ich habe eine Wahl. Ich treffe die Wahl, ich will trotz allem für dich sein und nicht gegen dich. Unabhängig davon, was mein Bauch gerade fühlt und wie Hundeelend oder Kotzübel mir gerade ist. Und wenn meine Gefühle noch so sehr rebellieren, es ist eine Entscheidung, die ich freiwillig für den anderen treffe. Agape, göttliche Liebe, wie Gott mir, so ich dir. Ungefähr zu vergleichen mit einer höchst emotionalen Situation des Lebens in einem Hochzeitsgottesdienstes. Wenn sich da zwei Menschen vor dem Traualtar das Ja-Wort geben, welche Funktion haben dann streng genommen die Trauzeugen? Hinterher zu bezeugen, wie sehr lieb die sich gehabt haben, wie lange der Kuss gedauert hat und wie viel Tränen dabei bei Schwiegermama geflossen sind? Nein. Trauzeugen haben streng genommen nichts anderes, als zu bezeugen, dass die beiden sich wechselseitig Ja gesagt haben und sich so wechselseitig füreinander entschieden haben. Und da ich schon so manche Ehe geschlossen habe, kann ich mich auch noch an den Text formulieren, erinnern: Ich will dich lieben und ehren in guten und in schlechten Tagen. Wenn das nur Emotion ist, pardon, das ist zu wenig. Emotion hält nicht. Vielleicht ein Schlüssel, warum so viele Ehen heute nicht halten. Im Deutschen, da sind wir den Griechen etwas voraus, benutzen wir anstatt lieben manchmal den Ausdruck, ich mag dich gut leiden. Großartig. Da steckt nämlich ein ganz wichtiger, wahrer Kern drin, nämlich das Wort Leid. Ich bin bereit, so weit geht meine Liebe, für dich auch, soweit mir das möglich ist, zu leiden. Diese Liebe ist gemeint, von der Jesus hier spricht. Oder, Probe aufs Exempel, nochmal auf Jesus bezogen, um diese Behauptung wieder zu überprüfen, ob er, der Sohn Gottes, dem selbst standhält. Als Jesus am Kreuz hing, hat er da nur große Gefühle gehabt für die Menschenmasse da unter ihm und für die Welt darüber hinaus, für die er da ja auch noch mitgestorben ist, für dich und mich? Das wäre mir mit Verlaub gesagt viel zu wenig. Davon gibt's keine Erlösung. Davon wird uns Schuld nicht vergeben. Davon bekommt auch keiner von uns ewiges Leben. Nur weil da einer Mitleid hat und so gefühlsduselig für uns stirbt. Entschuldigung, das muss mal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Nein, Jesus sucht noch in seinem Schmerz, den er freilich hatte. Er war kein Roboter, er war höchst emotional. In seinem Schmerz für die Spötter noch eine Entschuldigung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das nennt man Feindesliebe. Denn wir waren bis zu diesem Moment Gottes Feinde, weil Gott den Sünder zwar liebt, aber die Sünde hasst. Und weil er uns in Jesu Namen vergibt, weil er uns als seine grundsätzlichen Feinde, die wir immer wieder aus dem Ruder laufen, liebt. Deswegen mutet er uns das auch zu. Ja, ich komme zum Schluss, der Kreis schließt sich, die Latte hängt hoch, so hoch wie das Kreuz. Gott sei Dank hat dort aber ein anderer gehangen und nicht du und nicht ich. Und der möchte es uns ermöglichen, uns diese Herausforderung heute zu stellen. Liebt nicht nur eure Freunde, sondern auch eure Feinde. Warum? Denn, kommt dann eine Finalaussage, eine zielgerichtete. Denn so geben wir gerade ihnen eine Chance, ebenfalls zu Gott zu finden, Vergebung zu erfahren und schließlich das ewige Leben zu erhalten, damit auch sie zu Gottes Kindern und Friedensstiftern werden können. Wenn es sich dafür nicht lohnt, dann weiß ich es auch nicht. Amen. Ein Lied, das diesen Gedanken noch einmal aufgreift, können wir jetzt miteinander singen, um sozusagen selber auf die Verkündigung zu reagieren, ein Stück auch zu reflektieren. Wie ein Fest nach langer Trauer, Lied 371, 1 bis 3, und Jan hat es hinten gefunden, wir haben diesmal sogar Begleitung. 371, 1 bis 3, vielen Dank.